dieses kreierte Herz. Und ich glaube, wenn wir über Depression reden, dann ist das immer auch so ein Befinden, wo einfach so die Sinne so angesprochen werden, auch die künstlerischen. Das hat mir gerade sehr gut getan. Und wenn wir nachher über das reden, was tut Depressiven gut, ich glaube, so etwas käme bei mir auf jeden Fall gut an. Ich glaube auch, dass Depressive schon auch Antennen haben für ungesagte Nachrichten oder Botschaften. Ja, ja. Aber Evelyn, bevor wir jetzt eigentlich so richtig loslegen, möchte ich einfach mal fragen, was ist eigentlich eine Depression? Wovon sprechen wir? Mhm. Damit wir gleich von Anfang an mal so unsere Definition rausgeben und nicht so im Nebel bleiben.
Ja, versuchen von der Breite in die Enge zu kommen, weil es so unterschiedliche Facetten und Formen gibt. Aber zuerst vielleicht knapp zu sagen, Depression ist eine ganz normale Krankheit, so wie Diabetes, Rheuma oder Magengeschwüre. Mhm. Ja, eigentlich eine der größten, weit verbreitetsten Volkskrankheiten. Mhm. Aber du, Conny, hast konkrete Zahlen.
Ja, ein bisschen konkreter habe ich was. Ich habe mich gefragt, wie viele Menschen sind eigentlich betroffen von Depressionen? Man hat ja manchmal so das Gefühl, oh, jetzt geht es mir schlecht und ich bin die Einzige auf diesem Planeten, die das so schlimm findet. Aber tatsächlich ist so, dass 20% der Bevölkerung unter depressiven Verstimmungen leiden. Also 20% der Bevölkerung unter depressiven Verstimmungen. Und von diesen 20% ist jeder Zehnte, der leidet unter einer schweren Depression. Genau, und dann ist es nochmal interessant zu sehen, dass jeder zehnte Mann im Laufe seines Lebens eine mindestens mehrwöchige depressive Erkrankung erleben wird. Also jeder zehnte Mann und leider jede fünfte Frau. Also jeder zehnte Mann und jede fünfte Frau wird im Laufe seines Lebens mit einer mehrwöchigen depressiven Verstimmungsstörung zu tun haben, die behandlungsbedürftig ist, wo man also nicht sagen kann, ich fühle mich heute mal schlecht und morgen geht's wieder, sondern wo man schon ein bisschen von hat und wo man auch am besten Hilfe in Anspruch nimmt. Interessant finde ich dabei, dass gerade im Jugendalter auch ein erhöhtes Risiko da ist, an Depressionen zu erkranken. Und die Ursache, haben Forscher herausgefunden, ist eine höhere Verletzlichkeit, dass man einfach mit den vielen Dingen, die gerade in dieser Alterszeit, wo vieles geklärt werden muss, wo einfach eine höhere Verletzlichkeit da ist und die Widerstandsfähigkeit einfach nicht so stark ist. Und besonders Mädchen sind da betroffen. Die Depressionsrate bei jungen Mädchen liegt etwa bei einer Verdoppelung des Depressionsrisikos ab dem 14. Lebensjahr im Vergleich zu Jungs. Also sind Mädchen doppelt so gefährdet wie Jungs im Alter ab 14, 15 Jahren. Die Frage ist natürlich jetzt, wie erkennt man überhaupt eine Depression? Gibt es da spezielle Symptome?
Ja, ich habe da ein paar Basissymptome aufgeschrieben. Zum Beispiel tiefe Traurigkeit, jetzt nicht nur mal einen schlechten Tag, sondern schon über Tage, vielleicht Wochen, Gefühlsverlust, innere Leere oder auch Unruhe und manchmal kommen auch starke Ängste dazu, depressive Gedanken, Grübelgedanken oder Entschlussunfähigkeit, Selbstvorwürfe, man kann sich nicht leiden, sieht so viel Schlechtes nur an einem, Hoffnungslosigkeit, die Perspektiven sind irgendwie geschwunden und in schweren Fällen auch depressive Wahnideen. Auch äußerlich kann man das manchmal sehen, je nachdem, wie stark die Depression ausgeprägt ist, Verlangsamung oder das Gegenteil, so eine äußere Unruhe, getrieben sein. Meistens auch ein Rückzug, das Bedürfnis, einfach nicht mehr so unter die Leute zu gehen. Körperlich auch Schlafstörungen, Kopfschmerzen, Magen-Darm-Probleme oder Herz. Beschwerden, Schweißausbrüche und je nachdem auch Gewichtsabnahme oder Zunahme. Und man könnte sagen, allgemein einfach kraftlos und erschöpft. Mhm. Und erschwerend kommt auch dazu, dass die Person wahrscheinlich auch reizbarer ist, überempfindlicher, viel sensibler, viel dünnhäutiger und dadurch vielleicht auch gereizter reagiert und dann so enttäuscht ist über sich selber, dass sie gar nicht mehr, gerade wenn sie Christ ist, so aus dieser Liebe vielleicht leben kann, wie man denkt oder allgemein meint, dass ein Christ sein muss. Oder auch vielleicht merkt im Glauben, wenn ich die Bibel lese, kommt jetzt nicht so diese Freude rüber oder ich habe gar nicht mehr so diese Freude, die ich mal gehabt habe an Gottes Wort. Und dann können auch Schuldgefühle kommen oder Selbstvorwürfe, was aber mit der Erkrankung zu tun hat und nicht damit, dass ja die Person nach wie vor ein geliebtes Gotteskind ist. Mhm. Ja, auch die Enttäuschung, dass gewisse Ideale, ja, auch was, dass man Alltäglichkeiten vielleicht nicht mehr erledigen kann, so richtig seine Grenzen zu spüren, zu merken, was vorher ging, das ging jetzt nicht mehr.
Ja, was ich dabei auch nochmal wichtig finde, ist, dass es meistens so ist, dass so wie so ein Bündel aus verschiedenen Komponenten ist, dass also nicht nur eine Sache ist, ich fühle mich schlapp, sondern dass es ein Bündel aus verschiedenen Komponenten, aus körperlichen, seelischen und auch sozialen Ursachen ist, die gemeinsam so eine Depression auslöst. Und bei mehr als der Hälfte aller Depressionen gehen auch noch andere Gesundheitsprobleme mit einher. Das heißt, also man hat sowieso schon irgendwelche andere Probleme, mit denen man zu kämpfen hat, und da hängt sich eine Depression mit dran. Der Kinder- und Jugendarzt Rolf Herrmann, der hat mal gesagt, es ist nicht eine einzelne Ursache, sondern es handelt sich um ein multifaktorelles Geschehen. Die depressive Störung entsteht durch das Zusammenwirken verschiedenster psychischer, sozialer und biologischer Faktoren, ohne dass man die einzelnen spezifischen Wirkfaktoren genauer kennt. Also dieser Mischmasch aus verschiedenem, was einfach zusammenkommt und dann für den Einzelnen nicht mehr zu bewältigen ist. Und eines der typischen Kennzeichen ist das negative Bewerten. Und das fällt einem, glaube ich, auch auf, wenn man mit Depressiven zu tun hat, dass sie viel klagen, also die Dinge benennen, die einfach nicht mehr klappen oder die sie nicht verstehen. Und dass sie recht pessimistisch sind. Sie haben so eine Art schwarze Brille auf oder so einen schwarzen Schleier vorm Gesicht. Und können einfach die Umwelt nicht mehr so farbenfroh betrachten, wie Gesunde das können. Und es gibt sogar so einen Fachbegriff, die kognitive Triade. Da sagt man, Depressive hätten ein pauschal negatives Selbstbild. Das heißt, sie sehen sich selbst nur noch als, ich bin Versager, ich krieg nichts hin, ich bin nicht schön. Ich bin unzuverlässig, keiner mag mich, ich bin umsonst auf dieser Welt, warum wurde ich überhaupt geboren? Aber dann auch, Depressive hätten ein pauschal negatives Bild ihres Umfeldes. Warum bin ich in diese Familie geboren worden? Warum habe ich diesen Lehrer? Warum muss mein Chef so zu mir sein? Also auch das komplette Umfeld wird negativ gesehen und sogar das Bild von der Zukunft. Ja? Was soll mein Leben überhaupt noch? Aus mir wird sowieso nichts. Und das ist schon ziemlich heftig, dass da auch so verschiedene Denkansätze so reinkommen, dass ich mich selbst, mein Umfeld und sogar meine Zukunft nicht mehr neutral oder positiv sehen kann, sondern insgesamt so in so eine Art Spirale reinkomme, die mich immer weiter ins Dunkle, ins Hoffnungslose treibt. Ein verwandtes Thema ist ja Trauer. Und manchmal wirken auch beide zusammen, Evelyn. Wie unterscheidest du zwischen Trauer und Depression?
Okay. Ich dachte, wir haben zuerst noch die Faktoren. Die habe ich da
auch noch. Die hast du noch gar nicht alle genannt.
Ja, ich habe noch ein paar zusätzliche Faktoren aufgeschrieben. Ja, also zum Beispiel familiäre Konflikte in der Kindheit, die man damals nicht lösen konnte. Das ist ja oft so, ein Kind kann in seiner Familie das nicht lösen. Das wäre völlig überfordert. Oder auch ein Nichtbearbeiten eines aktuellen Konflikts, Rollenkonflikte, manchmal in der Partnerschaft, Dinge, die wir nicht geregelt kriegen. Oder was auch noch gängig ist, nach der Geburt eines Kindes oder auch eine junge Mutter, die einfach so viele schlaflose Nächte hat, dass sie dann in die Erschöpfung hineinkommt Und bei ganz alten Menschen zum Beispiel, wenn die nichts trinken, können sie in eine Depression kommen. Und wenn sie genügend trinken und Salz bekommen, dann sind sie wieder aufgestellt. Also das ist dann vielleicht eine sehr einfache, wirklich sehr einfachere Lösung vielleicht. Kann ja auch eine Altersdepression sein, Verlust, ist vieles, es geht nicht mehr so, wie es mal gegangen ist. Dann, oder Abschiede, die dann dazukommen im Alter. Dann saisonale Depression, mehr so in der dunklen Jahreszeit, im Winter, Herbst. Überforderung ist sehr, sehr häufig ein Grund bei Machern und Kämpfern, aber auch einfach in der heutigen Berufswelt oder ja, Berufstätige oder auch im Studium zu sehen, da ist so ein Riesenstoff, was zu bewältigen wäre und das geht gar nicht. Und wenn dann das hinzukommt, dass jemand auch eher perfekt veranlagt ist oder auch eher zwanghaft ordentlich und den Eindruck hat, ich muss das jetzt alle können, oder wenn jemand auch einfach empfänglich ist für ganz, ganz viel, was auf die Person einströmt, das alles wahrnimmt und spürt, dann ist die Person auch gefährdeter, dass sie mit dieser riesen Arbeitslast und mit diesen riesen Herausforderungen oder auch mit dem Druck, der dann kommt, nicht mehr umgehen kann. Manchmal sind es auch Menschen, die einfach dann sehr hohe Ideale, hohe Ansprüche haben und ja, Fehlziele vielleicht sogar und dann einfach total enttäuscht werden, weil sie das nicht erreichen können. Was besonders schlimm ist, wenn jemand Familiengeheimnisse erlebt hat in der Herkunftsfamilie, so gespürt hat, irgendwas stimmt bei uns nicht, ich spüre was ganz anderes, als was die anderen mir erzählen, Steckspiele zu Hause. Das kann auch einen Menschen sehr verunsichern und ihn irritieren. Und Verbote, also das erlebe ich manchmal bei Christen, dass sie sagen, ich darf doch nicht so wütend sein. Und Depression kann auch eingefrorene Wut sein, mitunter. Ja, wir haben ja gehört, viele Faktoren, aber das könnte auch dazukommen. Auch okkulte Hintergründe. Oder David hat zum Beispiel beschrieben im Psalm 32, als ich mich weigerte, meine Schuld zu bekennen, war ich schwach und elend, dass ich den ganzen Tag nur noch stöhnte und jammerte. Tag und Nacht bedrückte mich dein Zorn, meine Kraft vertrocknete wie Wasser in der Sommerhitze. Und ich möchte jetzt da nicht sagen, oh, da liegt Schuld zugrunde, überhaupt nicht. Bei weitem nicht, eben es sind viele Faktoren, aber in meinem Leben war es zum Beispiel mal so, dass wirklich Schuld da war. Ich bin auf zwei Seiten gelaufen. Einerseits war ich Christ und andererseits habe ich aber gerade gelebt, wie ich wollte. Und das hat in meine Seele hinein so eine Zerrissenheit gebracht, dass ich gemerkt habe, au, wenn ich jetzt mich nicht ganz für Gott entscheide, dann passiert es, dass ich wirklich behandelt werden muss, weil es mir seelisch so schlecht ging. Und Gott sei Dank hat mich ein Christ aufgefangen und mir gesagt, wie ich wieder die Kurve kriege. Mhm. Ja. Also was auch ist, manchmal schwarz-weiß denken, richtig oder falsch und keine Zwischentöne. Schwere Verlustereignisse, wenn einem jemand nahestehender gestorben ist oder auch ein Schock. Stoffwechselstörungen, also auch rein körperliche Dinge, Infektionskrankheiten, Entzündungsherde im Körper, Unter- oder Überfunktion der Schilddrüse, Erkrankungen des Gehirns, zum Beispiel durch Blutungsstörungen, Hirnhautentzündung, Tumore, Hirnverletzungen, Schlaganfall oder auch manchmal durch Medikamente bedingt, immer beim Beipackzettel gucken, Cortison oder Verhütungsmittel können auch depressive Verstimmung auslösen. Und darum rate ich eigentlich immer jedem, klärt zuerst unbedingt alles Medizinische ab, alles körperlich ab und erst und dann natürlich parallel auch bei einem Facharzt dann das Psychische. Ja, was möchtest du da ergänzen? Oder du hast es jetzt vorweggenommen.
Ich habe das schon genau.
Ja. Sorry, wir haben uns erst jetzt so vier abgesprochen, wie die Reihenfolge ist.
Und eben hat es geklappt.
Klappt auch jetzt. Wir kommen zurecht.
Genau.
Ja, jetzt zur Trauer. In meiner Herkunftsfamilie war es so, dass wütend konnte ich eher sein, aber traurige Gefühle durfte ich nicht äußern. Das wäre eine Anklage gewesen. Wenn ich traurig gewesen wäre, hätte das ja das Bild abgegeben. Wow, dieses Kind ist nicht glücklich in dieser Familie, da stimmt was nicht. Ich hatte aus verschiedenen Gründen, auch anderen, habe ich mir Trauer nicht so erlaubt. Ja, und dann später in meinem Leben habe ich so gemerkt, da kam so ein Deckel auf meine Seele und ich hatte richtig Angst. Ich dachte, oh Hilfe, was ist wohl alles in meinem Untergrund und in meiner Seele drin? Und das war gar nicht so ein angenehmes Gefühl. Und dann jemand hat mich auch mal darauf aufmerksam gemacht, ich habe den Eindruck, du hast wie ein Deckel auf der Seele. Es gibt ein Motto, was ich total liebe. Die Seele gibt her, was reif ist. Und dieses Motto tut mir total gut, weil ich einfach auch selber die Erfahrung gemacht habe, im Laufe des Lebens kam immer mehr so die Trauer heraus und worüber ich früher nicht trauern konnte, das durfte ich dann zulassen. Und Gott hat so das Maß bestimmt und ich hatte wirklich wertvolle Menschen, die mir auch geholfen haben und mich unterstützt haben, dass jetzt nicht einfach alles ausgebrochen ist, sondern so ein Prozess, ein schöner Prozess begonnen hat. Und jetzt denke ich oft, wie schön ist es, dass ich auch traurig sein darf. Es ist auch ein Geschenk, wenn was abfließen kann. Und ich würde sagen, Trauer gehört auch zum Leben, weil wir Verluste erfahren, das ist so. Und in Römer 9,2 sagt Paulus, ich habe große Traurigkeit und unaufhörlichen Schmerz in meinem Herzen. Also auch ein Gottesmann, von dem wir so die Vorstellung haben, ein richtig starker Mann, der ein Apostel, der für Gott so hinsteht, auch er kennt traurige Gefühle, Schmerzen in seinem Herzen. Aus Liebe zu Jesus hat er diese Schmerzen. Er sagt, ich schrieb euch aus großer Bedrängnis und Angst des Herzens unter vielen Tränen. Ich erwähne das einfach so, dass wir eine ganz normale Beziehung zu Tränen bekommen und Traurigkeit. Und auch wenn in der Gemeinde jemand weint oder wir sonst jemand weinen sehen, nicht, oh, was hat der wohl? Nein, das gehört zu uns Menschen. Wir dürfen Gefühle haben. Wir sind mit Gefühlen geschaffen. Gott selbst hat Gefühle. Aber jetzt geht's zu weit. Also jetzt will ich gerne noch ein Fallbeispiel anführen, wo es um Gefühle geht oder was so zeigt, dass eine Depression oder ein schwerer Verlust im Leben vielleicht ein Auslöser ist. Aber es ist nicht unbedingt die Ursache. Es kann auch ein Trigger sein. Also wenn ich heute etwas erlebe, was mich trauriger macht, als es eigentlich normal ist, ich völlig überreagiere, könnte es sein, da liegt zugrunde eine tiefere Trauer. Und dazu ein Fallbeispiel. Es ist von Dr. Martin Grabe, der als Psychiater in der Klinik Hohe Mark und ich glaube auch Chefarzt arbeitet. Er sagt, den Betroffenen ist manchmal ein Auslöser bewusst, jedoch nicht die Ursache. Sie grübeln zum Beispiel über irgendein eher aktuelles Verlusterlebnis nach, sind energielos und antriebsam und können sich darüber kaum freuen. Bei näherem Nachfragen besteht dieser Zustand mit zeitweisen Schwankungen oft schon jahrelang. Solche Depressionen wurzeln häufig in sehr frühen emotionalen Verlust- und Entbehrungssituationen. Da ist zum Beispiel ein Junge bei einem Elternteil aufgewachsen, das nach der Scheidung kaum Zeit hatte. Kaum Zeit, sich um das Kind zu kümmern. Oder eine Frau war ein ungewolltes Kind und sie bekam es unterschwellig immer wieder zu spüren. Es blieb dabei eine riesige Sehnsucht nach Liebe und Zuwendung, die nie gestillt wurde. Als Kind versuchte der Junge oder das Mädchen vielleicht durch Bravsein und besondere Leistungen die Erwachsenen noch für sich einzunehmen. Aber das hatte meistens wenig Erfolg. Ihr Wunsch, geliebt und gewollt zu sein, prägt jetzt auch ihr Leben als Erwachsene. Und depressive Menschen befinden sich oft in einer emotionalen Zwickmühle. Einerseits gelingt es ihnen nicht, die großen, in der Kindheit offen gebliebenen Wünsche nach Zuwendung und Versorgung zu stillen. Denn keine zwischenmenschliche Beziehung kann das leisten, weil diese Wünsche weit über jedes erfüllbare Maß hinausgehen. Die Wut über die ständige Enttäuschung darf der Depressive aber unter keinen Umständen zeigen. Vor sich selbst nicht, des schlechten Gewissens wegen, vor anderen nicht, aus Angst, auch noch die letzte Hoffnung auf Erfüllung der Wünsche zunichte zu machen. Er hat ja die Erfahrung mit ins Leben genommen, dass nur durch ständige Anpassung und freundliches Benehmen wenigstens ein bisschen Zuwendung zu bekommen ist. Die neurotische Lösung dieses andauernden Konflikts ist die Wendung der Aggression gegen das eigene Selbst. Der Betreffende fühlt sich schlecht, hält sich für unfähig und verachtet sich. Jede Lebenslust bleibt auf der Strecke. Und mir gefällt dieses Bild so gut, was ihr jetzt hier sehen könnt, dass wir als Erwachsene die Möglichkeit haben, unser inneres Kind, dieses verletzte Kind, dieses schwer verwundete Kind selber ein Stück weit zu versorgen, indem ich meinem inneren Kind vieles zuspreche, indem vielleicht auch jemand anders, eine Therapeutin, ein Therapeut diesem Kind was zuspricht und indem ich selber mit dem Kind zu Jesus gehe und auch mir von Gottes Wort das zusprechen und das geben lasse, diese Liebe, die das Kind und das vielleicht auch die Erwachsene immer noch vermisst. Ja, Conny, es sind auch Fragen eingegangen und genau. Was für Fragen sind denn im Briefkasten gelandet?
Ja, es war eine Frage, was gibt es für praktische Tipps, dem Strudel aus Selbstmitleid und Konzentration oder Fixierung aufs Negative zu entkommen? Also welche Möglichkeiten gibt es, welche Tipps können wir geben, um dem zu entkommen, um da rauszukommen?
Mhm. Ja, Tipps, gell, würdest du auch keine geben wahrscheinlich. Tipps sind immer sehr gefährlich, nicht sagen, sondern fragen, nachfragen. Ja, ja aber so, ja,
das wir sind ja schon jetzt aufgefordert. Tipp, ne?
Genau, also Strudel, der Strudel zeigt mir, da ist jemand in einer Dynamik drin und da würde ich fragen, was könnte dir helfen, aus dem Strudel herauszukommen? Vielleicht, ja, mal eine Auszeit oder sich jemand suchen, der einem hilft, da mal rauszukommen, das mal anzugucken, wie dieser Strudel aussieht. Dann Selbstmitleid, das ist ja so ein bisschen verpönt und ich merke auch, dass bei mir Selbstmitleid ins Jammern führt und damit stoße ich andere ab. Aber eigentlich kann ich ja bei Selbstmitleid auch fragen, worunter leide ich? Was macht mir denn zu schaffen? Und Annahme kommt vor Veränderung. Bevor ich das Selbstmitleid einfach verändern will, irgendwas draufsetze, kann ich ja wirklich auch zuerst mal annehmen, okay, ich bemitleide mich, mir geht's nicht gut, was ist denn das Leid? Und dann zur Eigenverantwortung einladen. Und da fand ich kürzlich einen Vers in der Bibel, Psalm 119, 52. Herr, ich gedachte deiner Bestimmungen von alters her und ich tröstete mich. Und ich dachte, was? Ich tröstete mich? Okay, Gottes Wort kann uns auffordern. Kann ich auch selber Ressourcen haben, wie ich mich trösten kann? Vielleicht eine schöne CD hören, einen Spaziergang, ein warmes Bad, irgendwas, was mir gut tut. Oder auch einfach Gottes Wort lesen. Und dazu hast du einiges, so gerade zum Denken verändern, vielleicht Gottes Wort, Gedanken. Was ist dir dabei wichtig?
Ja, also ich habe zum einen gedacht, mir ging es selbst so in der jugendlichen Zeit, da habe ich ziemlich viel, also im Chor gesungen und so, ziemlich viel an christlichen Texten, Liedtexten so aufgesogen sozusagen. Und wenn man dann so immer wieder die Lieder durchträllert, dann kann man die irgendwann auswendig und viele basieren so auf Psalmen oder auf anderen christlichen Texten, die sehr, sehr bekannt sind. Und mir hat das geholfen, wenn ich so trübsinnig wurde oder es mir nicht gut ging, so alte Lieder, also so welche, die ich vor Jahren mal gesungen habe oder so, die wieder alle im Kopf zu haben. Und das hat mir sehr, sehr geholfen, also zum Thema Gedanken, ja. Einfach das, was in mir drin ist, wiederholen, rausholen, vorkramen und mich daran festhalten. Ich denke, dass gerade Menschen, die mit Depressionen zu tun haben, ja oft so ein bisschen eine Resistenz haben gegen Tipps. Ja, mach mal das, es wird schon wieder besser. Wie siehst du denn aus? Zieh dich mal an, mach mal das. Ja. Wir kennen ja die Geschichte vom Hiob zum Beispiel auch, der seine Freunde hatte und die eine Weile bei ihm saßen und einfach nichts gesagt haben, weil sie einfach, ist ihnen, glaube ich, auch einfach nichts eingefallen, ja, weil es einfach zu krass war, was er erlebt hat. Aber dann irgendwann konnten sie sich nicht mehr zurückhalten. Irgendwann war der Punkt, wo sie gemerkt haben, ich muss jetzt da mal was zu sagen. Und egal, was sie gesagt haben, es war immer verkehrt, ja, es war völlig daneben. Und ich glaube, das ist auch so was, wo Depressive einfach auch nicht gut mit können, wenn sie dann so noch irgendwelche Tipps von der Seite haben oder so billige Hilfsangebote, so wird schon wieder, ja, stell dich nicht so an oder keine Ahnung. Was mir selbst auch geholfen hat, vor Jahren hatte ich mal diesen Vers aus Sprüche 4, Vers 23. Das ganze Kapitel ist überschrieben, es lohnt sich nach Weisheit zu suchen. Und Salmo schreibt dann, mein Sohn, ich habe es trotzdem mal auf mich getragen, hör gut zu und pass auf, was ich dir sage. Verachte meine Worte nicht, präg sie dir fest ein. Sie sind der Schlüssel zum Leben und erhalten deinen ganzen Körper gesund. Was ich dir jetzt rate, ist wichtiger als alles andere. Und jetzt kommt der Vers, der mich so getroffen hat und immer wieder mir nachgekommen ist. Achte auf deine Gedanken, denn sie entscheiden über dein Leben. Und das hat bei mir irgendwann mal voll reingehauen, als ich den gelesen habe und hat dann dazu geführt, dass ich mir den irgendwo hingehängt habe. Es war damals an meinem Arbeitsplatz am Computer, da hing der so am Bildschirm unten dran, weil ich gemerkt habe, ich komme mir manchmal nicht selbst auf die Schliche, sondern komme in so eine Spirale rein, dass ich alles doof finde. Ja, alles ist doof. Auch die Sonne ist heute so dunkel. Sonst ist die hell, aber heute ist sie doof. Ja, alles ist schlimm. Mein ganzes Umfeld ist schlimm. Und wenn ich dann gelesen habe, achte auf deine Gedanken, denn sie bestimmen dein Leben. Dann habe ich gemerkt, hey, wow. Also die Frage ist ja nicht nur, wie ist meine Situation, sondern auch, wie bewerte ich die? Und was habe ich für einen Einfluss? Und ich glaube, dass das oft uns gar nicht bewusst ist, wie wir selbst so unsere Gedanken auch lenken können und wie wir sie auf was lenken können, was uns hilft. Und gerade so diese Liedtexte, von denen ich gesprochen habe, oder auch Psalm 23 oder wie sie alle heißen, ja, es gibt ja da auch an Josua 1, Vers 9, ich bin immer mit dir, egal wo du hingehst und hab keine Angst. Und ich meine, die ganze Bibel ist voll von hab keine Angst, sorg dich nicht, mach dir keine Sorgen. Gott sagt das immer wieder an verschiedensten Stellen. Und da merke ich schon, also wenn ich in diese Richtung gehe, dass ich auf einmal wieder in so eine Spirale komme, dass alles dunkel wird, dann denke ich an diesen Vers. Achte auf deine Gedanken, denn sie bestimmen dein Leben und versuche mir, auch diese Sachen wieder vorzuholen und mich bewusst dafür zu entscheiden, die positiven Dinge, die ich ja für wahr halte, dass ich die mir wieder aufsage. Bei Menschen mit schweren Depressionen, da ist es auch oft so, dass sie gar nicht mehr glauben können, dass sie auch gar nicht mehr beten können und dass sie auch das nicht mehr ertragen würden, in Gottesdienst zu kommen, unter Leute zu kommen, angesprochen werden, überhaupt Kontakte zu haben. Und ich glaube, da ist es wichtig auch, dass wir, wenn wir wissen, es ist jemand in so einer Situation, dass wir da eher nachfragen, wie Jesus gefragt hat, gibt es irgendwas, was ich dir tun kann? Mhm. Kann ich dir irgendwie helfen? Nicht mit einfachen Rezepten ankommen, sagen, mach dir mal einen Tee, dann wird's wieder, sondern wirklich fragen, wie kann ich dir helfen? Brauchst du Ruhe? Möchtest du irgendwas, dass wir was zusammen machen? Mhm. Und im Falle von Prävention, was ja so eins meiner Lieblingsthemen ist, also auch für jetzt den Gemeindekontext, denke ich mir, das halt ist es ganz gut, wenn wir wirklich auch sensibel sind dafür, dass es Leute gibt, die wirklich mit so schweren Schwermütigkeit zu tun haben, die da leiden und wo wir vielleicht auch mal ganz sensibel an sie rangehen und sagen, kann ich dir irgendwie helfen oder einfach nur mal sagen, ich bete für dich oder keine Ahnung. Also es muss ja nicht immer gleich so ein tiefes, seelsorgerliches, 50-minütiges Gespräch sein, was der Betreffende gar nicht will, sondern dass ich einfach eher frage, kann ich dir was Gutes tun oder ich sehe schon, dir geht's nicht gut, ich bete für dich, ich trage dich durch. Wir als Gemeinde, wir glauben für dich, wir denken an dich, wir beten, wir tragen dich betend durch. Und deswegen ist mir das eigentlich auch so wichtig, dass wir als Gemeinde auch sehen, was wir da für einen Schatz haben, dass wir im Prinzip halt als Gemeinschaft ja uns gegenseitig durchtragen können. Auch wenn wir selbst denken, oh, das wird nichts mehr oder Gott kann mich nicht mehr lieb haben, ja, dass wir trotzdem wissen, das sind Geschwister, die beten für mich und die halten das auch mal aus, wenn ich ein paar Wochen nicht komme oder die halten das auch mal aus, wenn ich wirklich gerade so mich fühle, dass ich kein gutes Wort jetzt, keine Lobeshymnen auf die Gottesdienste oder den Hauskreis singe und die tragen mich durch und lieben mich und die lieben mich dann immer noch, ja.
Ja.
Und ich hatte ein paar Sätze gefunden, unter der Überschrift, was hilft Depressiven wirklich, was brauchen sie? Und die möchte ich gerade noch kurz vorlesen. Und zwar, der Depressive braucht Menschen, die zur rechten Zeit und in der rechten Art mit ihm reden. Der Depressive braucht Menschen, die sich nicht über ihn stellen. Depressive sind Menschen, die fast vergehen vor Durst nach Leben. Aber nichts kann den Durst so stillen wie die gute Nachricht von der unbegreiflichen Liebe Gottes. Der Depressive braucht Menschen, deren Bereitschaft, hilflos mitzuleiden, mindestens ebenso groß ist wie die Bereitschaft zu helfen und die wissen, was sie sagen, wenn sie etwas sagen. Der Depressive braucht Menschen, die sehr geduldig sind und dabei ein gutes Ziel vor Augen haben. Der Depressive braucht Menschen, die sich selbst nicht überfordern und Distanz halten können. Der Depressive braucht Menschen, die ernst nehmen, was sie selber nicht verstehen. Und du hast zum Abschluss noch was zu Jakobus 5?
Genau. Was mir noch wichtig wurde oder was ich in meinem Leben schon erlebt habe, jetzt mehr bei körperlichen Erkrankungen, aber ich habe auch ein Zeugnis gehört von einer Frau, die sehr lange im Krankenhaus war. Sie hatte Krebs und eine schlechtere Diagnose nach der anderen und sie einfach nicht mehr beten konnte, sie konnte nicht mehr Lobpreismusik hören. Es war einfach für sie wirklich sehr dunkel geworden. Und sie war aber Christ und sie hat einfach die Gemeinde gebeten und vor allem die Ältesten gebeten, dass sie doch mal ins Krankenhaus kommen und für sie am Bett beten. Und da gibt es eine Verheißung, auch wenn man jetzt nicht so schwer krank ist, kann man die Ältesten rufen, dass sie doch für einen beten. In Jakobus 5, 14. Ist jemand krank unter euch? Er rufe die Ältesten der Gemeinde zu sich und sie mögen über ihn beten und ihn mit Öl salben im Namen des Herrn. Das Öl bedeutet einfach, der Heilige Geist segnet die Person. Das bedeutet es. Es hat also gar nichts mit dem katholischen Brauch zu tun, dass man das macht, wenn man vielleicht sehr schwer krank wäre im Sterben oder so. Überhaupt nicht. Das ist jetzt aus der Bibel. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten. Es ist eine große Verheißung darauf, wenn wir die Ältesten rufen, dass sie für uns beten. Und der Herr wird den Kranken aufrichten und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. Ja, durch die Depression geht durch viele Schlaglöcher, irgendwann kann es wieder aufwärts gehen. Und da gibt es noch eine Verheißung in Psalm 71, 20. Der du uns viele und unheilvolle Nöte hast sehen lassen. Du wirst uns wieder beleben und uns aus den Tiefen der Erde wieder heraufführen.
Genau. Also ich kann mich erinnern, meine Supervisorin, die sagte immer, denken Sie dran, jede Depression ist auch irgendwann wieder zu Ende. In dem Sinne, ja, es geht mal bergab, aber es geht auch wieder bergauf. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig zu wissen, wenn man selbst in so einem Tief ist, dass es auch wieder bergauf gehen wird. Und wir wollen einfach das Thema hier behandeln, weil wir einfach auch merken, es gibt natürlich, wenn jeder zehnte Mann und jede fünfte Frau betroffen ist, wird es auch unter uns immer wieder Leute geben, die damit zu tun haben. Und wir möchten einfach auch signalisieren, hey, es ist uns wichtig, wenn das so ist, dass ihr einfach auch mit uns ins Gespräch kommt. Wir haben Leute, die beten, wir haben Leute, die im Gespräch zur Verfügung stehen. Also wenn da irgendjemand einfach Hilfe braucht, bitte meldet euch einfach, sagt einfach Bescheid. Und wir möchten mit euch da einfach gucken, dass auch jedem geholfen wird. Okay, vielen Dank fürs Zuhören.
Ja, danke, Conny.